Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen! Wie ihr im Intro schon hören konntet, wollen wir mit dieser Reihe etwas Neues wagen. Hier könnt ihr uns im Gespräch miteinander hören. Und in dieser Reihe wollen wir versuchen, uns typische Situationen aus dem Alltag anzuschauen und versuchen, sie miteinander zu verstehen. Also, was meinen wir jetzt damit? Wir wollen uns zum Beispiel Fragen anschauen wie, warum wiederhole ich im Traum immer wieder Prüfungen aus der Schulzeit? Oder warum berühren uns manche Dinge unheimlich? Oder auch aus der Partnerschaft, warum fällt es mir schwer, mich von den Wünschen der anderen Person abzugrenzen und vieles, vieles mehr. Also es ist ein offenes Format, vielleicht etwas ungewohnt und neu, aber wir hoffen, es stößt auf euer Interesse. Hier seid auch ihr gefragt, also wenn euch schon immer mal so bestimmte Situationen oder bestimmte Themen besonders beschäftigt haben, aus dem Alltag, aber auch gerne aus der Psychotherapie, dann schickt die uns gerne und wir wollen versuchen, die hier aufzugreifen und miteinander zu besprechen.
Wichtig ist, dass wir dieses Format als Ergänzung zu den bisherigen Formaten verstehen. Also es wird künftig drei Formate geben. Unsere klassische Reihe, in der wir psychoanalytische Konzepte erklären, Tales of Therapy, in der wir Fallgeschichten erzählen und immer wieder mal eine Folge Tiefseeltauchen. Und wir wollen auch mit diesem Format in eine alte Tradition zurückkehren, nämlich Freitag ist Rätsel des Unbewussten Tag.
Zumindest jeden zweiten
jeden
Freitag.
Jeden zweiten Freitag wollen wir hier etwas Neues publizieren. Reißt uns nicht den Kopf ab, wenn wir es nicht immer schaffen, aber wir versuchen, diese schöne Tradition aufzunehmen und starten jetzt vielleicht erstmal mit unserem ersten Tiefseeltauchgang. Cecile, womit beschäftigen wir uns denn heute?
Ja, es geht um das manchmal nicht ganz unkomplizierte Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und ich habe uns heute mal ein Fallbeispiel mitgebracht, in das wir jetzt mal reinhören werden. Mia ist 17 Jahre alt und lebt mit ihren beiden Eltern und älterem Bruder zusammen. Sie hat eine besondere Leidenschaft. Sie schreibt gerne, insbesondere Theaterstücke. Bislang ist das als Hobby gelaufen, vor einigen Monaten hat sie sich aber auf Zuraten einer Freundin getraut, ihr Stück bei einem Schulwettbewerb einzureichen. Sie hat tatsächlich gewonnen. Ihr Stück wurde kürzlich vor der ganzen Schule aufgeführt. Ihre Familie sitzt im Publikum. Am Ende des Stücks wird Mia auf die Bühne gebeten und bekommt viel Applaus. An dem Abend sprechen die Eltern einer Schulfreundin Mias Mutter an und loben das Stück und fragen, ob sie nicht den Kontakt zu einer örtlichen Schauspielbühne herstellen sollen. Sie hätten dort einen Bekannten. Vielleicht könne daraus ja etwas entstehen. Die Mutter antwortet ausweichend, erzählt Mia letztlich nichts von dem Angebot. Bei sich denkt sie, es ist besser, wenn Mia sich erst einmal auf ihr Abitur konzentriert. Es ist vielleicht ohnehin gerade alles viel. Außerdem sollte man hier auch keine unrealistischen Fantasien wecken. In der Folgezeit ist Mia beflügelt und hat fest vor, sich in diese Richtung weiter zu entfalten, das Ganze wirklich ernst zu nehmen. Sie schreibt viel, liest sich Wissen an und spricht ständig darüber. Von Seiten ihrer Mutter spürt Mia aber eine zunehmende Zurückhaltung. Sie lässt sich nicht so wirklich von Mias Begeisterung anstecken. Mia hat das Gefühl, die Mutter will ihr diese Leidenschaft eher ausreden. Wenn Mia von einer Akademie spricht, an der man schreiben lernt, bleibt die Mutter in einem unverbindlichen »Schauen wir mal« und lenkt das Gespräch auf andere Themen. Als Mia ihr nächstes Theaterstück vollendet hat, will sie es der Mutter zu lesen geben. Eine Woche später sieht sie, dass der Papierstapel noch immer unberührt auf der Ablage liegt. In Mia weckt dies zunehmend Selbstzweifel, ob sie sich nicht doch etwas vormacht. Auch ein schwer greifbares Schuldgefühl gegenüber der Mutter entsteht. Fast ist es ihr, als würde sie jeden Text, den sie schreibt, gegen die Mutter setzen. Als würde Mia ihrer Mutter mit dem Schreiben wehtun. Nach und nach neigt sie dazu, ihr Schreiben, ja sogar Erfolge, vor ihren Eltern zu verheimlichen. Als läge etwas Peinliches oder Anmaßendes darin. Jetzt haben wir von Mia und ihrer Mutter gehört und einem etwas rätselhaften Verhalten bei der Mutter, die sich irgendwie nicht so ganz am Erfolg ihrer Tochter zu erfreuen scheint oder zumindest sehr zurückhaltend reagiert. Wie ist das denn zu verstehen? Wie würdest du denn sagen, was steckt denn da in der Geschichte eigentlich drin?
Naja, Mia ist 17 und ist, man könnte sagen, an der Schwelle zum Erwachsenenwerden. Es gibt eine Entwicklung bei Mia, dass sie vielleicht aus diesem kindlichen, ja, wo Schreiben und Theaterstücke verfertigen, vielleicht jetzt erstmal noch so eine Art Kinderspiel ist, heraustritt und das ernsthafter und professioneller angehen will. Also da ist die Schwelle. Und an dieser Stelle entsteht jetzt erstmal für die Mutter irgendetwas Konflikthaftes. Die Mutter kann sich daran nicht ganz erfreuen, man könnte sich das zumindest jetzt so überlegen, fängt sie vielleicht sogar an, es zu sabotieren. Sie vermittelt diesen Kontakt nicht zur Schauspielbühne. Sie entzieht Mia irgendwie die Anerkennung. Mia fühlt sich dadurch auch irgendwie dann unsicher. Und an dieser Stelle verflicht sich etwas, kommt etwas in Konflikt zwischen den beiden. Ich glaube, um besser zu verstehen, warum die Mutter sich so verhält, wie sie sich verhält, ist es wichtig, etwas von ihrer Geschichte zu erfahren. Vielleicht kannst du uns hier noch ein paar Details liefern.
Ja, gerne. Also die Mutter ist bei Eltern aufgewachsen, die viel Wert auf Leistung und Anpassung gelegt haben. Und sie hatte eigentlich mal die Fantasie, Journalistin zu werden und Essays für Zeitungen zu schreiben. Das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat wenig Unterstützung tatsächlich bekommen und auch wenig Ermutigung von Seiten der Eltern oder ihrer Familie. Und das hätte sie vielleicht eigentlich gebraucht, um auch ihren Wünschen und diesen Vorstellungen, die sie da hat, weiter nachzugehen. Sie hat Germanistik studiert stattdessen und ist dann Deutschlehrerin geworden. Und damit ist sie eigentlich auch ganz zufrieden und hat vielleicht hin und wieder mal vereinzelt Kindergeschichten für ihre Kinder geschrieben. Nicht regelmäßig, aber die ein oder andere ist dann doch entstanden. Aber, und das merkt sie jetzt, es bleibt doch ein Wunderpunkt. Und das bekommt sie eben besonders bei dieser Aufführung dann zu spüren. Da merkt sie, da ist ein Schmerz in ihr, den sie bis dahin ja eher ausgeblendet hat. Und jetzt merkt sie, da ist etwas, was sich in ihr rührt.
Also diesen Schmerz, vielleicht nicht so gefördert worden zu sein, wie man es gebraucht hätte oder sich gewünscht hätte, den kann man vielleicht auch ganz gut ausblenden, bis zu dem Punkt, dass man an die Stelle kommt, dass man es selber jemand anderem geben soll. Also in dem Fall der eigenen Tochter. Und ich glaube, das weckt einen Konflikt bei der Mutter.
Mhm, der umso schwieriger ist, weil ja eigentlich die Tochter mit Sicherheit jemand ist, dem man das eigentlich ganz besonders gönnt.
Wenn man jetzt mal versucht, sich in die Mutter hineinzuversetzen, also sagen wir mal in der Situation, sie sitzt im Theater und die Tochter wird nach vorne geholt und bekommt Anerkennung und Lob für ihre schriftstellerischen Leistungen. Was für Gefühle entstehen in der Mutter?
Naja, man kann sich ja vorstellen, dass vielleicht eine ganze Reihe und Mischung an Gefühlen in der Mutter entstehen. Also es ist nicht nur schöne Gefühle sind, die stehen wahrscheinlich im Vordergrund. Also sowas wie Stolz und Bewunderung, Glück auch darüber, dass sie, wie toll es ihre Tochter gemacht hat, dass sie es geschafft hat, ein ganzes Theaterstück zu schreiben. Und dann wird es auch noch aufgeführt und die bekommt so viel Applaus. Das sind ja bestimmt erstmal schöne Gefühle in der Mutter, die da entstehen. Aber mit dieser Geschichte kann man sich doch auch vorstellen, dass das auch eine schwierigere Seite hat. Also vielleicht entsteht in der Mutter sowas wie Trauer, dass ihr selber das nicht möglich war, den eigenen Weg zu verfolgen, so wie sie das jetzt von ihrer Tochter vorgelebt bekommt. Und auch da wieder ambivalente Gefühle, vielleicht Glück, dass ihr das gelungen ist, ihrer Tochter etwas zu geben, was sie selber nicht hatte. Da ist ja ihr auch etwas gelungen. Aber vielleicht auf der anderen Seite auch eben Trauer oder Schmerz darüber, dass sie es selbst nicht hatte. Und vielleicht, das ist ja vielleicht ein besonders schwieriges Gefühl gegenüber Kindern, auch sowas etwas wie Rivalitätsgefühle oder sogar Neid. Also, dass man merkt, irgendwie hätte man das jetzt auch gerne. Es schmerzt einfach so sehr.
Psychoanalytisch ist ja auch wichtig, dass Gefühle wie Neid auch auf eine Verletzung zurückgehen. Und dass das oft auch Gefühle sind, die im Unbewussten behaust sind. Das heißt, die Mutter empfindet vielleicht gar nicht so sehr auf einer bewussten Ebene Neid oder irgendwie Rivalität, sondern sie merkt nur in dem Moment, wo sie eigentlich der Tochter jetzt Anerkennung schenken sollte, ihren Text lesen, ihr sagen, wie gut dieser Text ist und wie stolz sie auf sie ist, das geht plötzlich irgendwie nicht. Also da ist irgendwas blockiert innerlich. Oder sie vergisst es dann irgendwie oder denkt nicht mehr dran oder hat das Gefühl, was anderes ist gerade wichtiger. Also irgendwie im Unbewussten fängt an, eine Macht dieses Wasser abzugraben, was sie eigentlich ihrer Tochter zufließen lassen sollte.
Ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, das Unbewusste daran, weil oft solche Verhaltensweisen wie vergessen, liegen lassen, das neue Theaterstück bleibt ja auf der Ablage liegen, das wird dann in der Person gar nicht als etwas, als eine bewusste Absicht vollzogen im Sinne von, ja, das mag ich jetzt nicht machen, weil da bin ich jetzt so neidisch, sondern eigentlich eher, wie du es gerade gesagt hast, es geht dann vielleicht eher unter, so im Strudel des Alltags scheinbar, oder was anderes scheint jetzt gerade so viel dringlicher, das muss zuerst gemacht werden. Also es wird verdeckt von solchen eher Themen und Gefühlen, als dass man wirklich bewusst diesen Neid unbedingt spürt.
Das, wie es der Mutter ergeht, also man hätte jetzt vielleicht eine Neigung, die Mutter da sehr zu verurteilen, dass sie ihre Tochter nicht richtig fördert oder dass sie ihr nicht diese Anerkennung schenken kann. Es ist aber vielleicht etwas, was für sehr viele oder vielleicht sogar alle Erwachsenen im Laufe des Lebens etwas sehr Schwieriges ist. Es gibt eine psychoanalytische Theorie oder einen Fachbegriff, der das versucht zu fassen, nämlich der sogenannte Laios-Komplex.
Ja, was Laios bedeutet oder wer das ist, darauf werden wir gleich noch eingehen, aber vielleicht kannst du erstmal sagen, was mit komplex gemeint ist.
Also komplex ist ein Wort, das in der Psychoanalyse immer dann kommt, wenn widersprüchliche Gefühle zusammenkommen in einer Situation und so ein Knäuel bilden. Also hier haben wir Gefühle von Trauer, Rivalität, Neid, Glück, Stolz, Liebe und all das bildet diesen Komplex, also diesen Knäuel. Und komplex ist auch immer ein Begriff, der anzeigt, dass es um ein bestimmtes Erleben geht, was so allgemein menschlich ist. Also wir haben das auch beim sogenannten Ödipus-Komplex, der eine gewisse Verwandtschaft mit dem Laios-Komplex hat.
Dazu haben wir ja auch eine Folge gemacht.
Das heißt, das ist etwas, was jeder Mensch durchläuft, was sich vielleicht nur ganz unterschiedlich ausprägt.
Und warum heißt es jetzt Laios-Komplex?
Laios, das ist eine berühmte Figur aus der griechischen Mythologie, die tatsächlich aus dem Ödipus-Mythos kommt. Zwar ist Laios der Vater von Ödipus, also ich glaube, das wissen die meisten, ne? Ödipus, der seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet, und das ist ja für die Psychoanalyse so ein ganz wichtiger Mythos. Aber dieser Aspekt, dass es diesen Vater Laios gibt, der ist meistens nicht so ganz bekannt. Und die Geschichte des Ödipus geht so, dass Laios ein Orakel bekommt, das ihm sagt, dich wird das Schicksal erleiden, von deinem eigenen Sohn getötet zu werden. Und dieses Schicksal, also dein eigener Sohn wird dich aus dem Weg räumen, das schockiert Laios so sehr, dass er eben versucht, seinen Sohn zu beseitigen, als er auf die Welt kommt. Ne? Er setzt ihn dann aus, also Ödipus, in der Hoffnung, dass damit diese Geschichte erledigt ist. Aber das führt dann eben im Mythos gerade dazu, dass die beiden sich wieder begegnen, als Ödipus erwachsen ist und Ödipus tatsächlich ihn nicht erkennt, also gar nicht weiß, dass es sein Vater ist, und ihn dann ermordet.
Und wie kann jetzt dieser Mythos uns beim Verständnis für diese Fallgeschichte weiterhelfen?
Also es hört sich ja erstmal so drastisch an. Ich sag mal, der Vater oder sagen wir Eltern, die ihre Kinder aus dem Weg räumen wollen, das ist natürlich so ein bisschen diese drastische Bildsprache von Mythen. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen den Generationen. Und der Vater des Orakel sagt das Schicksal. Und das Schicksal ist ja etwas, was man eigentlich nicht, dem man nicht ausweichen kann. Das Schicksal ist, dass du eines Tages von deinen eigenen Kindern oder von deinem eigenen Kind überwunden wirst. Und wenn man es jetzt mal ein bisschen weg von dieser Frage ermorden und so wiegt, sondern hin zur Frage der Generationenfolge, geht es ja eigentlich darum, dass um was ganz Natürliches, also dass es einen Tag geben wird, wo die jüngere Generation den Platz der älteren Generation einnehmen wird, wo Laios zurücktreten muss und ein anderer seine eigenen Kinder seinen Platz einnehmen wird. Und es wird eine Zeit geben, wo es ihn selbst gar nicht mehr gibt und nur noch seine Kinder sein Erbe sozusagen antreten und fortsetzen werden. Das heißt, hinter diesem Konflikt, hinter dieser Auseinandersetzung zwischen den Generationen, hier Vater-Sohn, in unserem Fallbeispiel Mutter-Tochter, ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Und in dem Mythos ist eigentlich der Versuch, diese Endlichkeit mit Gewaltmitteln zu bekämpfen. Also wenn ich jetzt sozusagen denjenigen, der mich aus dem Weg räumt, beseitige, dann bleib ich im Amt, dann werde ich immer König bleiben. Das ist also eine Geschichte, wo, glaube ich, der Versuch ist, sich in einer gewissen Weise unsterblich zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, also worum es an dieser Situation jetzt auch in der Mutter mit ihrer Tochter geht. Also die Tochter in dieser Entwicklung zu sehen, ist natürlich besonders schwierig, wenn die Tochter Dinge erfüllt, sich erfüllt, die die Mutter sich auch gewünscht hätte. Aber ich glaube, es Wäre in anderen Schattierungen auch einfach nur, wenn die Mutter sieht, wie die Tochter ihre Wege geht und jetzt selbstständig wird und erwachsen wird und von zu Hause weggeht. Das ruft der Mutter, glaube ich, sehr vor Augen, wie begrenzt ihr eigenes Leben ist. Dass etwas vorbei ist, dass sie nicht mehr dieselben Möglichkeiten hat wie die Tochter. Dass sich für die Tochter etwas öffnet, was sich für sie verschließt. Ich glaube, dieser Gedanke, es kommt die nächste Generation, das ist ein Thema, was um diesen Laios-Komplex sich bewegt.
Vielleicht schon wirklich nochmal wichtig zu betonen, dass wir alle von diesem Laios-Komplex betroffen sind sozusagen. Wir müssen uns alle mit Fragen der Generativität auseinandersetzen. Also wir können dem nicht irgendwie ausweichen oder einmal darüber nachgedacht haben, dann ist es abgeschlossen, sondern das ist auch etwas, was wir über unser ganzes Leben immer wieder neu erarbeiten müssen. Und ich glaube, je älter wir werden, desto natürlich relevanter wird diese Frage auch. Wenn man jetzt lebensgeschichtliche Verletzungen in sich trägt, die mit dem Thema stark in Zusammenhang sind, dann ist es vielleicht nochmal besonders schwierig und eigentlich wäre es dann auch besonders wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder damit konfrontiert zu werden. Also vielleicht etwas weiterzugeben an jemand anders, was man selber nicht bekommen hat, wie das zum Beispiel bei der Mutter von mir der Fall ist. Das wird dann besonders schwierig. Also zum einen, weil man es selber nicht erfahren hat, aber vielleicht auch, weil man selber noch damit ein Thema hat und dann daran noch hängt. Übrigens, wer das ganz toll herausgearbeitet hat, ist der zeitgenössische Psychoanalytiker aus Tübingen, Leopold Morbitzer. Der hat einige Schriften zum Laios-Komplex verfasst. Wir fügen auch was in die Shownotes ein, damit für die, die sich darin vertiefen wollen, es nachschauen können. Und er hat es auch ganz wunderbar an bekannten Film- oder Romanfiguren herausgearbeitet, also zum Beispiel an Lord Voldemort bei Harry Potter oder Darth Vader.
Laios-Komplex von Darth Vader. das ist wirklich ein toller Autor. Ich glaube, es entscheidet sogar ein Buch zum Laios-Komplex jetzt im Herbst. Das können wir auch beifügen. Also das ist im Grunde die Quelle für unsere Folge hier. Vielleicht könnte man zusammenfassend sagen, beim Laios-Komplex geht's um eine Rebellion gegen die Endlichkeit. Das wird auch oft so schön zitiert. Um eine Abwehr von Gefühlen von Angst vor der Endlichkeit, man könnte unbewusst sagen eine Todesangst, aber auch von Gefühlen von Neid, von Unterlegenheit, also den negativen Gefühlen, die mit der Auseinandersetzung mit der nächsten Generation einhergehen und bestimmten Strategien, diese Gefühle nicht so fühlen zu müssen. Die Mutter in unserem Beispiel, könnte man sagen, die hat so eine Art, ich sag mal, eher einen passiven Entzug von Anerkennung, mit der sie das regelt, also indem sie der Tochter etwas ausweicht und in der sie ein Stück weit auch das, was die Tochter leistet, etwas nichtet, also es nicht anerkennt, es nicht sieht. Es gibt aber vielleicht noch andere Strategien, wie sich so ein Laios-Komplex zeigen kann. Was wären denn noch andere Möglichkeiten?
Ja, dass so etwas so, glaube ich, so offen aggressiv ausgetragen wird oder irgendwie die Eltern den Kindern versuchen würden, ein Bein zu stellen. Ich glaube, das ist gar nicht so die häufigste Umgangsweise damit. Ich glaube, viel häufiger ist einfach so eine Art Ausblenden. Also, dass gelebt wird, als würde es immer weitergehen. Als gäbe es keine Endlichkeit und dass man einfach völlig diesen Fakt, dass es aber eben doch eine Endlichkeit gibt, indem man den einfach komplett ausblendet.
Also sich nicht um Nachfolge kümmert, das Erbe nicht regelt, keine Vorkehrungen trifft, wie es weitergeht, ne? Kann man sich ja in allen möglichen Situationen vorstellen.
Dem fügt sich etwas, was man vielleicht unter nicht loslassen verstehen könnte. Also, dass die Person an den Dingen, die sie wirklich mit einer Vehemenz festhält, ohne sich zum Beispiel um eine Nachfolge zu kümmern, also etwa in einem Projekt arbeitet und sich nicht darum kümmert, dass das Projekt nach ihr vielleicht weiterlaufen könnte, sondern sie will die Position einfach behalten, egal was danach ist, und sie lässt die Jüngeren nicht ran. Ich finde, das kann man ganz schön in der Serie Succession.
Ich dachte, du sagst jetzt den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf.
An dem kann man es auch gut sehen. Oder überhaupt an einigen politischen Positionen. In der Succession-Serie geht es um ein...
Das nennt man Gerontokratie. Jetzt anscheinend ein Fachwort dafür.
In der Succession-Serie gibt's einen, ja, man kann es schon sagen, Patriarchen, der an der Spitze seiner Firma steht und eigentlich abtreten sollte. Darum geht die erste Folge und sich im letzten Moment im Grunde, also das ist ganz kompliziert verflochten, aber im letzten Moment dann doch das Blatt wendet und weiterhin in dieser Position bleiben möchte. Und sich auch, und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, sich nicht in einer klaren Weise dazu äußert, wie er die Generativität gestalten möchte.
Wer soll Nachfolger werden?
Ja. Also wer sich für den Laius-Komplex interessiert, in Form von Serie, kann auch sich diese Serie anschauen.
Also wenn Leopold Morbitzer zuhören sollte hier, das wäre auch ein Aufsatz wert. Na, und ich finde, was interessant ist, ist, dass ja oft, wenn die Nachfolge nicht geregelt wird, dann fangen an die Kinder, das ist in der Serie auch so, miteinander zu rivalisieren. Dann werden die Kinder aufeinander neidisch. Und das ist auch eine Strategie, man könnte fast sagen, sich unentbehrlich machen, indem man die Person bleibt, die Gunst, die Erbe, die irgendwie Machtmittel zuteilen kann und nicht zurücktritt, hält man alle um sich herum abhängig. Also man macht sich unentbehrlich, man bleibt in dieser Position, alle essen weiterhin aus der eigenen Hand.
Ja, unentbehrlich, das wollte ich noch vielleicht dazu fügen, kann aber auch sowas sein wie emotionale Unentbehrlichkeit. Oder auch wieder monetäre Unentbehrlichkeit. Das würde vielleicht wieder zu dem passen. Aber ich finde auch die emotionale Seite wichtig, weil manchmal machen sich auch Eltern emotional unentbehrlich. Also dass das Kind sozusagen sich immer etwas beim Elternteil, was auch immer, holen möchte. Sei es Anerkennung, sei es aber vielleicht auch sowas wie Beruhigung oder wie auch immer. Also und das nicht schafft, alleine es zu bewältigen oder von den Eltern dahin geführt wird, dass es alleine zurechtkommen kann.
Also die Eltern geben zwar den Kindern, was sie gerne haben möchten, aber sie geben ihnen nicht die Mittel an die Hand, wie das Kind es selbst finden kann in seinem eigenen Umfeld, sondern das Kind bleibt im Grunde kindlich abhängig von den eigenen Eltern, ökonomisch oder emotional. Und das heißt aber auch, ist auch eine Form, die eigene Endlichkeit auszublenden. So ein bisschen dann doch die aggressivere Variante wäre ja wirklich das Kleinhalten, also weil Eltern oder Ältere, die älteren Generationen per se erstmal in den Machtpositionen sind und das Verhältnis zwischen Alt und Jung ja oft asymmetrisch, ist vielleicht ja doch nicht so eine seltene Strategie, dass die ältere Generation die Jüngere in irgendeiner Weise unten hält. Also sei es dadurch, dass sie ihre Machtposition ausspielt, ne? Mit Geld oder mit Entscheidungen, sei es aber auch in so einer Art psychischen Angriff. Also ich sag mal, das Selbstbewusstsein, das Vertrauen in sich selbst zu unterminieren. Da könnte man sich bei der Mutter vorstellen, das macht sie jetzt ja in dem Beispiel nicht, aber die Mutter fängt an, die Tochter so zu kritisieren. Ja, aber in dein Theaterstück, die und die Stelle war total komisch. Da haben die Leute auch seltsam geguckt im Publikum. Oder wenn die Tochter fragt, wie fandst du denn das Stück? Ja, ganz gut, aber du hast die ganze Zeit gesagt, als du gesprochen hast. Das war irgendwie peinlich. Ne? Also das heißt, so Angriffe auf das werdende, entstehende Selbstbewusstsein. Und auch das wäre eine Strategie, sich in der mächtigen, überlegenen Position zu halten. Kann manchmal auch so die Maske von wohlmeinendem Ratschlag bekommen. Also vielleicht solltest du mal ein bisschen Sport machen. Oder vielleicht machst du mal ein Training da und da für die Rhetorik oder ähnliches. Vielleicht passt dazu auch noch so etwas wie pathologisches Rivalisieren. Also dass plötzlich die Mutter jetzt in dem Beispiel anfängt, mit der Tochter zu konkurrieren. Man könnte sich vorstellen, plötzlich fängt die Mutter an, auch Stücke zu schreiben und einzureichen. Oder sie gründet jetzt einen Lesekreis, wo ihre Theaterstücke besprochen werden. Also sie macht irgendwas, was plötzlich so in die Konkurrenz mit der Tochter tritt und was, glaube ich, auf Seiten der Tochter ganz schön schwierig ist, damit umzugehen. Wenn sie merkt, die Mutter will jetzt eigentlich auch, die wünscht sich jetzt auch eine Karriere nochmal zu machen und die Tochter.
Ich fände auch ein Rivalisieren, also das, was du sagst, und ich fände aber auch sowas wie das Thema mit einem eigenen Interesse überbesetzen. Also wenn die muss ja vielleicht nicht selber Theaterstücke schreiben, aber es könnte ja auch sein, dass sie sich dann plötzlich so sehr für Theater interessiert, dass das sozusagen gar keinen Raum mehr für die Tochter gibt, sich darin frei zu entfalten, weil es schon so sehr von der Mutter besetzt wird.
Also das, glaube ich, ist auch gar nicht so selten. Ich habe das jetzt schon öfter auch in Therapien und Ähnlichem gehört, dass das dann konflikthaft ist oder schwierig für Kinder, ich sag mal, die sich gerade von zu Hause lösen wollen, und dann beginnt im selben Moment der zweite Frühling der Eltern. Und das kann ja eine gutartige Seite haben. Also die Eltern lassen sich auch von der Lebensfreude und von diesem ganzen Frühlingshaften ihrer Kinder anstecken.
Ja, und es ist ja auch eine große Umstellung, wenn die Kinder ausziehen.
Es entstehen neue Freiheiten. Also, und das, glaube ich, hat was Gutartiges, wenn die Eltern in ihrem Bereich bleiben. Also ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, wenn die Eltern nicht auf der Party der Kinder plötzlich aufkreuzen oder jetzt sich genauso kleiden wollen wie die Kinder oder ähnlich, sondern den Frühling halt in ihrem Bereich haben. Und konkurrieren heißt plötzlich, die Eltern kreuzen sich mit den Lebensbedürfnissen der Kinder und fangen an, den Bereich einzunehmen, wo sich eigentlich ihre Kinder aufhalten. Das wäre ein pathologisches Rivalisieren.
Was häufig auch im Laufe solcher Konflikte geschieht, und man kann es auch bei mir ja gut sehen, ist, dass Schuldgefühle entstehen. Also gerade wenn die Kinder ihren eigenen Weg angreifen wollen oder vielleicht etwas machen wie bei mir, was die Mutter vielleicht auch machen wollte, dass sie das Gefühl haben, irgendwie verletzen sie damit gleichzeitig auch ihre Eltern. Also wenn irgendwie das Gefühl entsteht, dass mein Glück direkt vermittelt auch das Unglück des anderen bedeutet, also sozusagen nicht unabhängig nebeneinander stehen darf, sondern irgendwie so unterschwellig eine Verbindung zueinander hat. Immer wenn ich was mache, was mich glücklich macht, macht das zugleich den anderen unglücklich. Und wenn dann bei Eltern vielleicht auch noch aus irgendeinem Grund an diesen Fäden gezogen wird, also sozusagen wirklich eine direkte Verbindung hergestellt wird, dann ist das, glaube ich, besonders schmerzhaft.
Also wenn Eltern dann richtig das Schuldgefühl verstärken.
Also zum Beispiel sagen, wenn du jetzt ausziehst, dann bin ich ganz alleine. Mit wem soll ich denn dann reden oder sowas?
Ich finde in dem Beispiel, Mia erzählt es ja auch oder berichtet es auch, dass sie Schuldgefühle hat und sie findet eigentlich noch eine ganz gute Lösung, nämlich dass sie es heimlich macht. Also sie hat heimlich Erfolge, sie erzählt es dann nicht, ne? Wahrscheinlich genau aus dem Gefühl, wenn ich das erzählen würde, dann verletze ich meine Mutter und ich möchte meine Mutter nicht verletzen. Ne? Noch einen Schritt weiter und dann kommen wir Richtung Psychotherapie, wäre diese Erfolge nicht mehr haben. Also seine eigenen Erfolge zu sabotieren aus einem unbewussten Schuldgefühl. Ne? Ich ertrage es nicht, meine Eltern zu verletzen, dadurch, dass ich im Leben so erfolgreich bin. Ne? Deswegen scheitere ich dann auf ganz seltsame Weise immer an Prüfungen oder Ähnlichem.
Ja, oder das, was bei ihr schon auch beginnt zu entstehen, diese Selbstzweifel, das sind ja auch, die können ja sehr behindernd sein, also weil man einfach so grundlegend an sich selber zweifelt und es eigentlich sehr wichtig ist, dass Eltern ihren Kindern spiegeln, wo sie sie eigentlich stehen sehen, also in einer ehrlichen Weise, das heißt ja nicht, sie mit Lob überschütten, das wäre dann auch wieder nicht hilfreich, da können auch Selbstzweifel dann übrigens entstehen, weil nie klar ist, wie ist man denn jetzt wirklich, ist man wirklich gut, aber umgekehrt, wenn das eben ausbleibt, wie das da der Fall ist, kann das dann auch dazu führen, dass Mia das auf sich bezieht, also sie gar nicht merkt, dass das ein Thema der Mutter ist, merkt sie ja dann eben doch, das hört man ja auch, aber könnte auch sein, dass sie das wirklich komplett auf sich zieht
sie und denkt, das nicht, warum ist ihr Fehler. Warum erkennt die Mutter mich eigentlich nicht an? Bin ich vielleicht einfach nicht gut oder sind meine Stücke nicht so gut?
Ja.
Vielleicht, wenn sie gar nicht versteht, was so der Hintergrund davon ist.
Dann gibt's noch ein weiterer Punkt, der auch wiederum gesellschaftlich, glaube ich, eine sehr große Relevanz hat, ist das Gute anzugreifen oder aufzubrauchen. Also, dass das, was da ist, dass die Generation, die Elterngeneration, es alles für sich nutzt. Und jetzt nicht aus egoistischen Gründen oder nicht nur, sondern vor allem aus dem Grund, dass man nicht aushält, dass nach mir jemand kommt, der auch an diesem Guten sich noch erfreut. Und dass das einen Schmerz bedeutet, weil es heißt ja auch, ich bin dann nicht mehr da, um das Gute weiter zu genießen. Meine Zeit ist endlich mit dieser schönen Sache, was auch immer das ist. Und
ich muss es loslassen.
Ich muss es loslassen.
Und das hieß ja also im Grunde, die Ressourcen, die man hat, nicht bewahren und weitergeben, sondern aufzehren. Aufessen, ne? Was auch immer das sein kann, das Erbe oder die Natur oder die Ressourcen, die es eben auf unserer Welt hier gibt. Also vielleicht kommen wir auf diesen gesellschaftlichen Aspekt nochmal am Ende der Folge. Ich glaube, das sind aber unterschiedliche wirklich Weisen, wie sich das zeigen kann.
Ja, jetzt haben wir ganz viel Konflikthaftes gehört. Wäre aber doch noch interessant zu hören, was wäre denn ein guter Umgang mit dem Laios-Komplex? Also wie kann man sich jetzt damit in einer konstruktiven Weise auseinandersetzen?
Also vielleicht hilft es, eine Vorstellung davon zu haben, dass, ich sage mal, es gibt zwei Pole beim Laios-Komplex oder Laios-Konflikt. Den einen Pol haben wir jetzt ganz stark ausbuchstabiert. Also Rebellion gegen die Endlichkeit, Versuche, diese schmerzhaften Gefühle auszublenden. Das wäre so der aktive Pol des Laios-Komplexes. Es gibt noch eine passive Seite. Das wäre so eine Art, sich sofort überwinden lassen. Also sich quasi der Tochter unterwerfen in dem Beispiel. Mhm. Die Mutter, die wird jetzt Fan nur noch von der Tochter, stimmt allem zu, findet alles super, ist von allem begeistert und sozusagen stellt sich quasi in die Anhängerschaft der Tochter. Das heißt eigentlich dann, die Mutter wird so eine Art Erfüllungsgehilfin der Wünsche der Tochter und der elterliche Wille ist eigentlich eine Verdopplung des kindlichen Willens. Und das, glaube ich, wäre so die andere Seite. Und jetzt, klar, jeder muss so seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht, aber psychoanalytisch, glaube ich, würde man versuchen, einen Mittelweg zu finden. Also was wäre dann eine reife Position, wie die Mutter der Tochter gegenübertreten kann, wäre ja schon ein Gegenüber für die Tochter zu sein, sich auf eine konstruktive, realistische Weise auseinanderzusetzen mit dem, was die Tochter macht. Das ist zum Beispiel durchaus, man kann ja was kritisieren am Theaterstück, aber im konstruktiven Sinne heißt ja, ich gebe dir mein Wissen weiter, damit du besser wirst in dem, was du machst, damit du dir deine Wünsche erfüllen kannst. Und dazu gehört, dass ich mich ernsthaft mit dem auseinandersetze. Also so ein ernsthaftes Gegenüber zu sein, was die Wünsche nicht einfach nur erfüllt, sondern kritisch prüft und vor allem, und das ist, glaube ich, das, was mit Generativität gemeint ist, der Tochter das weitergibt, was man ihr weitergeben kann, damit sie im Leben zurechtkommt oder damit sie ihren Lebensweg gehen kann. Also ich glaube, diese Fähigkeit loszulassen, etwas weiterzugeben und darin auch einen Moment von Erfüllung zu finden, etwas Beglückendes, etwas von mir lebt auch weiter und wird verwandelt und existiert fort, das wäre sozusagen ein konstruktiver Ausweg.
Was jetzt zum Beispiel im Falle von mir als Mutter auch noch stattfinden müsste, denke ich, ist so etwas wie Betrauern. Und dazu gehört vielleicht, dass ihr das erstmal überhaupt bewusst wird, was sie macht. Also dass sie hat das ja nicht bewusst wahrscheinlich jetzt irgendwie verschwiegen, diese Connection zu dem Theater, oder nicht bewusst gemacht, dass sie das Theaterstück halt liegen lassen. Das heißt, es wäre ein erster Schritt zu diesem Betrauern hin, überhaupt erstmal zu bemerken, oh, ich habe da eigentlich ein Thema, etwas daran
verletzt mich.
Ja. Und das nicht eben immer beiseite zu schieben oder anderen scheinbar guten Gründen zuzuordnen, sondern wirklich daran zu gehen und an dieses Gefühl hinzuschauen und da reinzufühlen. Vielleicht auch mit ihrem Mann darüber zu reden oder selber mal darüber nachzudenken. Gut, wenn es jetzt vielleicht wirklich gar nicht zu bearbeiten wäre für sie, könnte sie ja auch in der Therapie zum Beispiel gehen und da an diesem Thema arbeiten. Vielleicht wäre es auch etwas, wo sie mit der Zeit, wenn es ein bisschen integrierter ist, auch mit der Tochter zum Beispiel reden könnte, sagen könnte, ach, ich weiß, ich war damals vor ein paar Wochen oder Monaten deswegen so ein bisschen komisch drauf, weil ja. Bei mir hat es das und das bedeutet, aber ich glaube, jetzt kann ich einen anderen Umgang damit finden und so, dass es auch getrennt ist von der Tochter. Also ich finde es wichtig, nicht sozusagen die noch offene Wunde so in die Tochter reinzuschütten. Ja,
so als würde die Tochter zur Therapeutin jetzt werden.
Ja, genau, sonst kann die Tochter vielleicht wieder darin einen Auftrag fühlen, auch wenn es die Mutter gar nicht will, so Schuldgefühle bekommen. Das wäre jetzt auch nicht gut natürlich, aber schon irgendwie sich mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
Ich glaube, für die Tochter ist schon wichtig zu verstehen, warum die Mutter sich so verhält. Und das kann die Mutter schon mitteilen, der Tochter. Mhm. Also vor allem zu markieren, dass es etwas bei ihr ist. Also ich als Mutter habe damit eine Schwierigkeit. Das hat aber mit meiner Geschichte zu tun. Das bist nicht du. Ja. Das ist nicht deine Geschichte. Also die Tochter von dieser unbewussten Bindung, die durch Schuld hergestellt wird, frei zu sprechen. Ich glaube, das wäre sozusagen so der Weg. Was würdest du Mia raten in dem Beispiel?
Naja, man könnte sich vorstellen, dass Mia das vielleicht auch anspricht. Das ist vielleicht viel verlangt schon von der 17-Jährigen, aber sie könnte ja vielleicht auch sagen, irgendwie, ich habe das Gefühl, du findest meine Stücke nicht gut, oder irgendwie habe ich das Gefühl, ich tue dir weh, wenn ich da so Stücke schreibe. Ich fühle mich dann nicht so gut, das zu machen. Wie kommt es denn? Aber das ist, würde ich sagen, viel verlangt. Ich glaube, ein anderer Schritt ist vielleicht noch fast wichtiger, es auch in sich zu verstehen, das wäre dann vielleicht Mias Entwicklungsaufgabe, dass sie, indem sie sich sozusagen von ihrer Mutter zurückzieht oder vielleicht von ihr eine Anerkennung möchte, die Mutter ihr vielleicht auch nicht geben kann. Es gibt ja so Situationen, wo das gar nicht aufzulösen ist. Und dass es etwas ist, was Mia für ihre Mutter nicht lösen kann. Also wenn sie sozusagen nur auf ihre Mutter reagiert, wird sich das Problem nicht auflösen. Es wird einfach eigentlich sozusagen, es bleibt dann so eine Art hungriges Loch, was immer wieder gefüttert werden muss. Und Mia kann die inneren Konflikte der Mutter nicht bearbeiten. Das ist unmöglich. Und das ist wiederum, glaube ich, wichtig für Mia zu verstehen an irgendeiner Stelle. Und wiederum dann auch bei sich selber übrigens. Also wenn das etwas ist, was sozusagen ein Schmerz ist, der weitergegeben wurde, sagen wir mal, das geht weiter und Mia kriegt immer mehr Selbstzweifel und immer mehr Schuldgefühle und lässt es dann irgendwann liegen und macht dann eigentlich etwas, was sie eigentlich gar nicht wollte, dann wird es ja zu einem eigenen Schmerz. Also so wird es dann weitergegeben über Generationen. Und da müsste sie eben in sich etwas finden, wie sie über eine andere Instanz als über die Eltern, über die Mutter sich zum Beispiel Anerkennung verschafft oder sich von diesen Schuldgefühlen innerlich in sich befreien kann.
Also sie kann die Geschichte ihrer Mutter nicht heilen, indem sie ihre Erfolge hemmt, sondern sie würde auf diesem Weg die Geschichte ihrer Mutter wiederholen und zu ihrer eigenen Geschichte machen. Und ich glaube, das zu verstehen und an dieser Stelle ein Band durchzuschneiden, was mit Schuld an die Familiengeschichte bindet, das wäre sozusagen ihre Entwicklungsaufgabe.
Kommen wir zum letzten Punkt. Was würdest du denn jetzt sagen? Wir haben es ja immer wieder angeteasert, aber wo könnte man den Laios-Komplex denn gesellschaftlich besonders am Werkeln sehen?
Ja, wo nicht? Also man kann sich das wirklich vorstellen in letztlich aller Arten von Institutionen, also in Parteien, in Gewerkschaften, in Firmen, in Organisationen, überall, wo es um die Frage der Nachfolge geht. Mhm. Also Ältere, die zurücktreten und Jüngeren Platz machen sollten. Und von beiden Seiten gibt es den Konflikt, also dass die Älteren nicht loslassen können oder die Jüngeren nicht genug fördern, dass sie es auch übernehmen können, dass sie das Zeug dann dazu haben. Und die Jüngeren, die den goldenen Käfig nicht gerne verlassen wollen, die diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, ne, die lieber sozusagen in dieser abhängigen, kindlichen Position bleiben wollen. Und überall, wo das passiert, ist die Generativität in der Gesellschaft gestört. Also es übersetzt sich nicht von einer Generation auf die nächste, sondern es erstarrt oder es bricht sogar zwischen den Generationen. Institutionen kann sich nicht reproduzieren. Also das wäre so ein gesellschaftliches Feld.
Vielleicht kann man die Klimakrise auch als, aus psychologischer Perspektive zumindest, auch als ein gestörtes Verhältnis zur Generativität in unserer Gesellschaft verstehen. Also, dass es eine Generation gibt, die alles aufzehrt oder vielleicht sogar noch das, was eigentlich bleiben sollte, sogar noch zerstört und den anderen nichts übrig lässt oder nur irgendwie sozusagen etwas Kahles übrig lässt. Und es unserer Gesellschaft vielleicht besonders schwer fällt, mit Begrenztheit oder mit Endlichkeit umzugehen. Also, dass es etwas gibt, was eben nicht unendlich ist, sondern, und auch wir nicht unendlich sind, sondern es eben eine Begrenzung gibt, auch in den Ressourcen.
Und vielleicht hat der Konflikt dann zwei Seiten. Also, wann kann man denn generativ werden? Also etwas dem Nächsten überlassen, wenn man das Gefühl hat, es lebt aber etwas weiter, ja. Der schätzt es wert, der macht etwas damit. Und wir leben vielleicht in einer Gesellschaft, hat natürlich viel mit digitalen Revolutionen und Umbrüchen zu tun. Also, wo diese Generativität sehr schwer fällt. Also es wird vieles einfach abgeschafft. Das Alte muss weg. So, ne? Man sieht es fast an unserer Architektur, die nicht so generativ gedacht ist, sondern
oder Einrichtungen.
Oder Einrichtungen. Also
wir kaufen es einfach neu, wenn es uns nicht mehr gefällt.
Das heißt ja, dass Altern bedeutet, das, was ich jetzt nicht in den Händen festhalte, das wird verschwinden. Und das bin auch ich. Ich werde einfach verschwinden. Also ich glaube, das ist die unbewusste Angst. Wir leben viel mehr auf, Modus Abriss und Neubau, ne? Oder wegschmeißen und neu kaufen. Und wenn man das übersetzt in das Generationenverhältnis, kann ich mir vorstellen, dass Altwerden auch die Panik des Abschaffens und in der Mülltonne landen beinhaltet. Es gibt ja dieses wunderbare Stück von Samuel Beckett, wenn wir nochmal bei Theaterstücken jetzt sind, das Endspiel, wo die Eltern in der Mülltonne landen. Das ist ja eine ganz berühmte Metapher eben dafür, für diese Angst.
Ich weiß nicht, ob mir das Wort wunderbar dazu eingefallen wäre, aber auf jeden Fall lesenswert oder sehenswert.
Sehenswert.
Ja, mit der Mülltonne wollen wir die erste Folge beenden.
Ich weiß nicht, ob das ein schönes Ende ist.
Schauen wir mal. Wir hoffen aber, es war für euch interessant und dass es euch gefallen hat. Gebt uns gerne Rückmeldungen. Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, dann schaut doch gerne auf unserer Förderplattform Patreon vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Bonusfolgen. Aktuell zum Beispiel gibt es eine fünfteilige Reihe zu Erziehungskonzepten, also wo wir verschiedene Erziehungsstile beleuchten, autoritär, antiautoritär, behavioristische Erziehung oder bedürfnisorientierte Erziehung. Also es gibt ganz vieles Unterschiedliches und vielleicht ist da ja was Interessantes für euch dabei. Und tatsächlich hören wir uns schon in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge, die wir an einem ganz besonderen Ort aufgenommen haben. Wir verraten dazu jetzt erstmal noch nichts weiter. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß es vielleicht sogar schon. Nur so viel, es wird um das Gefühl des Unheimlichen gehen.
Ja, dann wünschen wir euch jetzt erstmal eine gute Zeit und freuen uns, von euch zu hören.
Bis bald.
Tschüss.